So ihr Lieben, ein bisschen umsortieren. Ja, die Predigt, die erste Predigt im neuen Jahr, und die ist eigentlich traditionsgemäß der Jahreslosung gewidmet. Und ich möchte mit euch schauen, ja, was uns diese Jahreslosung mit in dieses Jahr geben kann. Bevor wir das tun, möchte ich noch kurz beten. Lieber Vater, danke für dieses neue Jahr. Danke, dass dieses neue Jahr wieder, ja, ganz offen ist, ganz voller Möglichkeiten ist und vor allen Dingen, ja, dieses Jahr wieder Geschichte schreiben wird von dir, Herr. Und wir sind gespannt, wie wir an deinem Reich mitbauen dürfen in diesem Jahr. Danke auch für diesen Gottesdienst, für dein Wort und hol uns ab aus unserem Alltag und begleite uns in diesen Sonntag und in die neue Woche und in dieses neue Jahr mit deinem Wort. Amen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir lesen gerne mal die Zeitung, vor allem am Wochenende. Und Anfang des Jahres sind die Zeitungen immer voll mit Statistik. Da wird zurückgeguckt auf das vergangene Jahr und es wird so geschaut, was ist alles passiert und so weiter und so weiter. Und wir haben unsere Tageszeitung gelesen und die hatte zum Wochenende eine besondere Statistik. Man hat sozusagen das vergangene Jahr mal so in Zahlen aufgedröselt. Und das ist so ganz spannend, weil man kann mit Zahlen relativ viel sehr nüchtern darstellen. Und man ist manchmal überrascht, wenn man da mal so Zahlen sieht und guckt und schaut, wie sich Dinge, die man so im alltäglichen Leben beobachtet, selber erlebt, erleidet, sich dran freut, wenn das so mal in Zahlen dasteht. Ich finde das immer persönlich sehr ernüchternd. Und dann wird dann ausgerechnet, wie viele Babys sind geboren worden, wie alt sind Frauen, wenn sie heiraten oder das erste Mal Mutter werden, wie alt sind Männer, wenn sie heiraten, wie viele Ehen werden wieder geschieden und so weiter. Statistik ist ein Riesenthema. Und wie viel verdienen die Deutschen im Schnitt zum Beispiel pro Monat? Also Sachen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich dann so Zahlen höre. Ich bin jetzt kein Zahlenmensch, da sind wir sehr unterschiedlich unterwegs. Aber ich fange dann irgendwann an, wenn ich diese Zahlen lese oder auch höre, dass so ganz hinten in mir drinne ich anfange, mich zu vergleichen. Zahlen fordern mich immer heraus, mich zu vergleichen, zu gucken, die verdienen so viel, wie viel verdiene ich, was auch immer, ja, die haben dieses und jenes. Ich fange an, mich ganz still in mir zu vergleichen. Und das finde ich eigentlich gar nicht schön. Das ist so ein Teil in mir, wo ich denke, magst du gar nicht so sehr an dir. Und letztlich steckt dahinter immer diese Frage, wo stehe ich in so einem Ranking gesellschaftlich in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Wo stehe ich da? Gehöre ich zu den Guten oder zu den Schlechten, gehöre ich zu den Starken oder zu den Schwachen dieser Gesellschaft? Stark oder schwach, das ist eigentlich die Frage, die uns in dieses neue Jahr mit hineingegeben wird, weil das ist eine Frage, die hinter der Jahreslosung steht, über die wir heute nachdenken wollen. Wir können die nachlesen im Römerbrief und da steht, im 15. Kapitel, Vers 7, ja, der Vers, der uns sozusagen mitgegeben ist. Und ich möchte diesen Vers, Römer 15, 7, vorlesen und ich lese ihn mal aus zwei unterschiedlichen Übersetzungen vor. Und wir werden gleich in weiteren Bibelstellen immer auch nochmal so zwei Fassungen hören, weil es einfach nochmal anders klingt und im unterschiedlichen Klingen uns auch schon ein bisschen weiterführt in den Text. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Tut es wie er, um Gott zu ehren. So klingt Römer 15, Vers 7 in der guten Nachricht in heutigem Deutsch. Ich habe jetzt nochmal meine Züricher Bibel mitgebracht, die ist so ein bisschen in der Sprache, so ein bisschen antiquierter, aber ich finde es manchmal schön, noch mal eine andere Fassung zu hören. Und da klingt dieser Vers 7 auch ein Ticken anders. Ich finde knackiger, so ein bisschen komprimierter. Darum nehmt einander an, wie euch wie Christus euch auch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich mach's nochmal. Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das ist der Vers, der uns dieses Jahr mitgegeben wird in dieses neue Jahr 2015. Das ist ein Vers, der steht eigentlich für sich. Da müssen wir gar nicht jetzt groß drüber diskutieren oder nachdenken. Den können wir eigentlich ganz gut verstehen. Wir sollen einander annehmen, so wie wir sind. Warum? Weil Christus das mit uns getan hat. Können wir gut verstehen. Dennoch ist es manchmal lohnt, auch solche eingängigen Verse ein bisschen zu beleuchten, ein bisschen Background auch zu kriegen. Und das ist sehr spannend, denn der Römerbrief ist von Paulus geschrieben worden, vom Apostel Paulus. Und zwar sagen die Theologen ungefähr 56 nach Christus. Das Interessante ist, Paulus hat viele Briefe geschrieben im Neuen Testament, aber der Römerbrief ist insofern eine Ausnahme zu allen anderen Briefen, die wir da finden, weil die Gemeinde in Rom, die christliche Gemeinde in Rom, die einzige Gemeinde ist, die Paulus nicht gegründet hat. Das heißt, Paulus schreibt ja an eine Gemeinde, die er nicht persönlich kennt, die er nicht gegründet hat, die er nicht aufgebaut hat und so weiter. Alle anderen Gemeinden, alle anderen Briefe, die wir lesen können, sind Gemeinden, die Paulus wirklich kennt. Der hat gelebt mit den Leuten, der kennt die Geschwister, der hat die aufgebaut, der kennt die ganze Vita, die ganze Geschichte dieser Gemeinden, hier nicht. Das heißt, er schreibt zu einer Gemeinde, wo er einzelne Glieder kennt, aber die Gemeinde selber ist ihm fremd. Und dieser Brief ist unter einem zweiten Aspekt wichtig und interessant. Dieser Römerbrief, obwohl es der erste Brief ist, also nach der Apostelgeschichte, geht sofort los mit dem Römerbrief, ist der erste Brief in dem ganzen Kanon der Briefe, gilt er als der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Also er ist zwar in unserer Bibel der erste, aber wenn wir jetzt gucken, wann sind die Briefe geschrieben worden, dann ist es der letzte. Und die Theologen sagen, dieser Römerbrief hat ein besonderes Gewicht in seinen ganzen theologischen Aussagen, weil er sozusagen als das geistliche Vermächtnis des Paulus gilt, als das geistliche Testament. Hier ist nochmal alles reingefügt, was Paulus wirklich wichtig ist, was in seiner ganzen Tätigkeit, in seiner ganzen Aktivität im Grunde gelernt hat von Gott. Das ist hier nochmal komprimiert hineingelegt und deswegen hat er für uns natürlich auch eine besondere Bedeutung. Der Römerbrief hat 16 Kapitel und wenn ich jetzt aus dem 15. Kapitel gelesen habe, dann wissen wir haben schon eine ganze Menge an Informationen bekommen und mit dem 15. Kapitel bewegen wir uns schon zum Ende des Briefes. Das heißt, wenn wir sagen, der Römerbrief an sich ist das geistliche Vermächtnis des Paulus, dann ist das Ende dieses Briefes natürlich nochmal komprimierter, also sozusagen die Essenz der Essenz, wo nochmal alle wesentlichen Punkte zusammengeführt werden, weil hier jetzt der Brief auch zum Schluss geht und bei den Briefen ist es immer so, dass man zum Schluss nochmal die ganz, ganz wesentlichen Punkte zusammenlegt, um sie besonders zu betonen. Also wir haben sozusagen das Konzentrat des Konzentrates der geistlichen Erkenntnis des Paulus. Dieser Brief ist ganz grob in drei Teile zu teilen und das hat was mit dieser Gemeinde in Rom zu tun. Es geht am Anfang des Römerbriefes um das Verhältnis von Christen und Juden. Wir haben Judenchristen in der Gemeinde, also Menschen, die im Alten Testament zu Hause sind, die jüdisch geprägt sind in ihrem ganzen Glauben. Wir haben aber Heidenchristen, also auch da gibt es wieder Spannungen in der Gemeinde, Leute, die ganz unterschiedliche Prägungen haben, Herkünfte haben. Und dann geht es los, da gibt es dann theologische Sachen und so weiter und so weiter. Und dann geht es los ab dem 12. Kapitel, also Pi mal Daumen ab der Hälfte, wo Paulus sozusagen diese theologische Plattform verlässt und wo Paulus dazu übergeht, ganz praktisch plötzlich ins Alltagsleben der Christen zu schreiben. Das heißt, es geht darum, wie können wir als Christen oder ihr als Christen in Rom euren Glauben leben? Und das ist so toll am Römerbrief, der wird da super praktisch. Der wird nicht mehr irgendwie theologisch verstellt, irgendwas daher erzählt. Es geht wirklich ganz praktisch ums Alltagsleben. Wie können die Christen in Rom ihren Glauben leben? Jetzt ist Rom ja nicht irgendeine Stadt, das wisst ihr alle und das wissen wir alle, sondern Rom ist der Nabel der Welt. Das heißt, wir haben ja eine christliche Gemeinde im Zentrum der Macht. Ich weiß gar nicht, wie man es heute übersetzen wollte. Vielleicht müsste man heute sagen, eine christliche Gemeinde in Peking oder eine christliche Gemeinde in New York oder ich weiß nicht was, oder in Washington. Ja? Im Zentrum der Macht gibt es eine christliche Gemeinde und da sitzt der Kaiser von Rom und die gesamte Weltmacht ist hier gebündelt und da gibt es eine kleine christliche Gemeinde. Und die Frage ist, wie kann diese christliche Gemeinde, wie können die einzelnen Christen in diesem Zentrum der Macht, die die Christen nicht besonders gut finden, wie können die leben und überleben? Darum geht es hier. Und wenn wir das dann aufdröseln, ich bin immer noch im Römerbrief, dann hat Paulus so ein paar Schlüsselbegriffe, die er den Menschen mitgibt. Er sagt ihnen, lebt euer Leben als Gottesdienst. Also, dient Gott nicht nur am Sonntag, wenn ihr euch trefft in den Gemeinden, sondern euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Lebt euer Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Zweiter Punkt. Dann sagt er ihnen, wie könnt ihr als Christen in einer heidnischen Öffentlichkeit leben? Das heißt, wie könnt ihr als Christen, wenn ihr unterwegs seid, ich übersetze das mal, beim Bäcker, im Supermarkt, wo auch immer, wo könnt ihr da als Christen euren Alltag bewältigen? Wie kann das aussehen? Ganz praktische Fragen. Und der letzte Punkt, wie könnt ihr als Christen in der Gemeinde zusammenleben? Also, es geht um das innere Christsein, wie kann ich meine innere Haltung in so einer Umwelt leben? Es geht um mein äußeres Verhalten, wie kann ich in einer Gesellschaft mein Christsein leben, wie habe ich mich zu verhalten in so einer Umwelt? Und es geht um die Gemeinde. Drei ganz wichtige Punkte, wie können wir oder wie können die Christen in Rom als Gemeinde in so einer Umwelt bestehen? Und Kernpunkt, und das ist jetzt unser Kapitel 15, Vers 7, da geht es natürlich um das Zusammenleben in der Gemeinde. Und das betrifft nicht nur die Christen in Rom, sondern es betrifft uns bis heute. Ganz klar. Das, was Paulus den Christen in Rom sagt, gilt uns heute immer noch. Und er sagt hier, ein ganz wesentlicher Punkt, wenn ihr in der Gemeinde unterwegs seid, miteinander, aus so ganz unterschiedlichen Hintergründen, als extrem unterschiedliche Menschen, und die Unterschiede waren noch radikal anders, als wir das heute in der Gemeinde haben. Wir sind schon sehr unterschiedlich, aber da war es wirklich extrem. Dann sagt Paulus, lebt in Rücksichtnahme aufeinander. Und es geht darum, dass starke und schwache Christen in der Gemeinde sind. Und Paulus sagt, nehmt Rücksicht aufeinander. Vor allem die Starken auf die Schwachen. Das ist unser Vers. Die Frage ist, wer sind die Starken und wer sind die schwachen Christen in der Gemeinde? Und wir haben so eine Vorstellung, wer so die Schwachen sein könnten. Das könnten die Leute sein, die vielleicht nicht so viel Kohle haben, die nicht so viel Einfluss haben, die in der Gesellschaft nicht so viel gelten. Das könnten die Schwachen sein. Ihr wisst, es hat Sklaven gegeben. Das sind Menschen, die eigentlich gar keine Menschen waren, sondern die waren materielles Eigentum, die gehörten anderen Menschen, die waren sowas wie ein Kühlschrank oder so. Ja, die konnte man verkaufen, was auch immer. Solche Leute waren in der Gemeinde. Und dann waren plötzlich Beamten in der Gemeinde, die wirklich mitregiert haben, die wirklich was zu sagen hatten. Alle zusammen in der Gemeinde. Nehmt Rücksicht aufeinander. Wenn wir Paulus also jetzt fragen würden, wer sind denn nun die Schwachen in der Gemeinde, dann haben wir das Glück, dass wir die Bibel haben und dass wir Paulus eben überprüfen können. Und im Römerbrief sagt er das vorweg schon. Das heißt, die Leute, die den Brief lesen, wissen natürlich schon, was Paulus damit meint. Römer 14, Vers 1, ich habe es mir aufgeschrieben hier, und ich lese es auch nochmal in beiden Übersetzungen vor. Wer sind die schwachen Christen in der Gemeinde? Und Paulus sagt schon im Römer 14, Vers 1, haltet Gemeinschaft mit denen, die einen schwachen Glauben haben. Schwacher Glauben. Oder in der Züricher Übersetzung, denn den im Glauben Schwachen aber nehmet an, damit es nicht zu Zweifeln in seinen Gedanken kommt. Klingt ganz anders plötzlich, ne? Also hier ist nicht nur annehmen, sondern es wird auch gesagt, warum? Worum geht es da? Also, die Schwachen in der Gemeinde sind nicht unbedingt die Sklaven, die Leute in der Gesellschaft nichts zu sagen haben. Und die Starken sind nicht unbedingt die, die Einfluss haben, die viel Kohle haben, die eine dicke Villa haben oder was auch immer. Sondern es geht hier um geistlich stark und um geistlich schwach. Wie stark ist dein Glauben? Wie schwach ist dein Glauben?
Und in der Gemeinde verkehrt sich plötzlich die Welt. Die steht Kopf. Und es kann sein, dass es einen Sklaven gibt, der einen unglaublich starken Glauben hat, ja, weil er seine Situation erträgt, weil er es schafft, seinen Herrn zu dienen, der vielleicht trotzdem ungerecht ist oder auch, ja, kein guter Herr ist. Und dann gibt es Leute, denen geht's gut, die haben Kohle, die haben alles, was man sieht, und zweifeln und, mit Gott, wir wissen das gar nicht und so. Plötzlich dreht sich das um. Also das, was in der Gesellschaft stark ist, in der Gesellschaft schwach, ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit den Wertigkeiten in der Gemeinde. Und deswegen sollen die Starken Rücksicht auf die Schwachen nehmen. Warum? Warum sollen die das tun? Ich meine, im Leben, wenn wir Statistiken angucken, da geht es um Ellenbogen. Da geht es darum, stark zu sein, sich durchzusetzen, erfolgreich zu sein und so weiter und so weiter. In der Gemeinde offensichtlich nicht. Warum? Es geht darum, ein Leben zu führen, was zur Ehre Gottes dient. Römer 12 sagt, unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Unser Leben soll ein andauernder Lobpreis sein. Darum geht es. Lobpreis immer und überall und nicht nur zur Lobpreiszeit oder nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern immer. Mal unter uns gesagt, wer singt von uns schon Lobpreislieder, wenn ihm gerade die Straßenbahn oder der Bus vor der Nase wegfährt? Ich nicht. Die Frage ist also, wer ist stark und wer ist schwach? Wer muss auf wen Rücksicht nehmen? Und die Frage können wir natürlich wieder zurückdrehen und können sie an Paulus richten und sagen, Paulus, du bist auf jeden Fall ein Starker. Paulus, du bist jemand, der Gemeinden gegründet hat, der rumgereist ist. Du bist jemand, der das Christentum zur Weltreligion geführt hat. Das ist jemand, der ist wirklich stark. Und zwar nicht nur stark gesellschaftlich, dem ging es auch wirtschaftlich nicht schlecht, aber geistlich stark. Einer der ganz, ganz Großen. Paulus würde das anders beantworten und anders sehen. Er sagt zum Beispiel ein bisschen später, also wir sind Vers 15 15. Kapitel, Vers 7 gewesen, und nur ein bisschen später sagt Paulus Folgendes. Auf das, was ich so in Verbindung mit Jesus Christus vollbracht habe, kann ich vor Gott stolz sein. Ein starker, glaubensstarker Mann. Also er kann stolz sein für das, was er vor Gott vollbracht hat. Menschen aus allen Völkern haben sich Gott im Gehorsam unterstellt. Ich nehme das nicht als meine Leistung in Anspruch. Christus hat es bewirkt durch mein Reden und Tun. Und nur ein Brief weiter in unserer Bibel, im 1. Korintherbrief, sagt Paulus es noch deutlicher, wie er sich selber eigentlich einschätzt. 1. Korinther 2, Verse 3 und 4. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und war voll Angst und Sorge. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Redekunst und Gedankenreichtum, sondern weil Gottes Geist darin seine Kraft erwies. Paulus, der Völkerapostel, Paulus, der Begründer einer neuen Weltreligion, sagt von sich selber, ich hatte immer die Hosen voll. Ich war kein toller Redner, sondern das, was ich bewirken konnte, ist letztlich durch Gottes Geist und durch Gottes Kraft passiert. Und daraus können wir folgern, dass selbst scheinbar starke Menschen oft hinter einer Fassade der Stärke oft voller Schwäche und Selbstzweifel sind. Und letztlich, und das wäre Paulus Folgerung, vor Gott sind wir eigentlich alle schwach. Ich komme zum Schluss. Schwachsein vor Gott klingt in unserer Gesellschaft nicht so toll. Wir wollen ja alle klasse sein und toll sein. Und jemand, der sich ja dazu outet, schwach zu sein, Fehler zu machen, das ist nicht toll. Da kommt man nicht gut bei weg. Für mich selber muss ich sagen, ist es ein sehr befreiender, ein entspannender Gedanke. Der Gedanke, dass ich nicht immer stark sein muss, dass ich schwach sein darf und dass ich sogar Fehler machen darf. Warum? Weil Gott mich liebt und in unserer Situation die Gemeinde das aushalten kann. Die Gemeinde braucht keine perfekten Leute, die alles hier aus dem Ärmel schütteln. Wir dürfen schwach sein. Wir dürfen schwach sein vor Gott und wir dürfen Schwächen zeigen voreinander. Und das ist was ganz Besonderes. Das ist etwas, was es sonst auf der Welt selten gibt. Und das dürfen wir mitnehmen ins neue Jahr. Ich weiß nicht, wer von euch sich Dinge vorgenommen hat fürs neue Jahr. Das macht man ja immer gerne, ne? Ab 1.1. da wollen wir jetzt die Sachen ändern und das aufhören und das mehr machen und ich weiß nicht was. Tut es. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Erfolg in dem, was ihr euch vorgenommen habt. Aber seid nicht frustriert, wenn ihr scheitert. Ihr dürft Fehler machen, ihr dürft Schwächen zeigen. Gott liebt euch so, wie ihr seid. Ich möchte zum Schluss noch jemanden zu Worte kommen lassen, der selber ein starker Christ war. Und ich habe ihn beschrieben als einen starken, schwachen Menschen. Jochen Klepper, ich muss jetzt ganz kurz mal eben das Liedbuch holen, das habe ich vergessen. Jochen Klepper, ein Mann, der in den 30er, 40er Jahren gelebt hat, der ein erfolgreicher Theologe war, Lieddichter, der hat viel in der Öffentlichkeit gearbeitet, er war Rundfunkmoderator, Autor und so weiter, ein kreativer Mann. Und dieser Jochen Klepper, der starke, schwache, hat zwei Sachen geschrieben. Einmal hat er geschrieben, es wäre unerträglich, wenn nicht am Ende alles Menschlichen immer wieder Gottes, stets Neues wieder, nochmal, ein bisschen verstellt, nochmal. Es wäre unerträglich, wenn nicht am Ende alles Menschlichen immer wieder Gottes, stets neuer Wiederanfang mit dem Menschen sich zeigte. Und nur das ist der Sinn all des Versagens, Verschleppens, Verzagens, es begreifen zu dürfen, Gott ist getreu. Das hat Jochen Klepper geschrieben. Und das hat er geschrieben als ein Mann, der 1942 sich selber das Leben genommen hat, weil er so verzweifelt war, dass er keinen anderen Ausweg mehr gefunden hat. Jochen Klepper war jemand, der mit einer Frau verheiratet war, die einen jüdischen Hintergrund hatte. Und sie waren in der Situation, deportiert zu werden und er wusste, was das bedeutete. Das war das Todesurteil. Und sie haben ihren Weg in den Freitod gesehen. Ein starker, schwacher. Und trotzdem schreibt er uns dann, zum Beispiel in einem seiner vielen Lieder, wir haben das in unseren blauen Liederbüchern, das Lied 403, ihr kennt das alle, er weckt mich alle Morgen, schreibt er in der vierten Strophe Folgendes. Und das möchte ich euch mitgeben, auch in dieses neue Jahr. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das immer wieder auch erleben dürfen. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht. Will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. Amen.